The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts und am Mikrofon heute ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite des Äthers Hanna Gobrecht. Hanna, hallo.
Hallo Carsten, hallo nach da draußen.
Ja, Hanna, du warst unterwegs am Wochenende, du warst in Stuttgart und wie sagt man so schön in unseren Fohlenfutterkreisen, dich kann man schicken. Du hast 2-1 gewonnen, du in Anführungsstrichen hast 2-1 gewonnen beim VfB Stuttgart. Du warst zuletzt oft in Stuttgart, hast viele Tore übergesehen, aber meistens nicht von Gladbach. Deswegen ein ganz neues Erlebnis für dich. Und wenn man auf das Spiel schaut, Hanna, kann man es, glaube ich, sehr stark an Personen dieses Mal festmachen. Es gab, finde ich, vor allem eine sehr überraschende Personalie. Nicht überraschend, dass Nathan Gumu gespielt hat, aber wie er gespielt hat, Hanna, das fand ich bemerkenswert.
Ja, starten wir mal hier direkt voll rein ins Spiel. Keine Zeit zu verlieren. Muss ich dir vollkommen recht geben. Also ihr wisst ja alle, dass er das Tor gemacht hat, aber sowohl davor als auch danach hat man so gedacht, ey, warum nicht häufiger so oder warum am besten nicht immer so? Er hatte auf der rechten Seite doch für viel Alarm gesorgt, hat immer wieder versucht, sich mit Laufwegen anzubieten und dann, das gehört ja auch dazu, war dann auch sehr gut zu sehen, wie die Mitspieler ihn eben immer wieder gesucht und geschickt haben. Ich musste tatsächlich aber auch bei dem Tor auch erst so ein bisschen schmunzeln, weil zur Wahrheit gehört auch, er macht es halt irgendwie nur so, weil die Ballannahme ein bisschen missglückt und da kann er dann so den Fuß reinstrecken, wie er es macht. Dass er das dann so macht, ist natürlich auch gut. Aber es passt irgendwie auch so zu ihm, dass er da ja den nicht so technisch ganz sauber annimmt. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall insgesamt, auch weil er danach in der zweiten Halbzeit noch an mehreren Chancen beteiligt war, selbst noch einen hatte mit links, wo der Abschuss sicherlich auch besser sein könnte. Aber ich glaube, es war so eine seiner Top-3-Leistungen und würde sagen, die beste Version seiner selbst hat er da durchaus in Stuttgart auf den Platz gebracht.
Ja, definitiv. Wenn du gerade sagst, das Tor technisch unsauber und so weiter, es gibt ja ein ganz berühmtes Gladbach-Tor von Günter Netzer damals 73 im Pokalfinale, als ihm der Ball auch völlig über den Schlappen gerutscht ist und genau deswegen in den Winkel ging. Dann sprechen wir das Gumo jetzt auch mal zu, dass er da alles richtig gemacht hat. Und es war ja auch ein schönes Tor. Also das muss man sagen. Überraschend auch, dass es da überhaupt gefallen ist. Ja, und die zweite Personalie, auf die man dann, finde ich, eingehen muss, ist einer, über den wir zuletzt viel geschrieben haben, weil er für mich ja einer der absoluten Gewinner dieser Saison ist. Einer, der aus der zweiten Reihe nach vorne gegangen ist, der auch gezeigt hat, der dafür steht, dass auch Trainer Gerardo Seoane in einigen Bereichen umgedacht hat, dass er Türen aufgemacht hat für die zweite Reihe. Ich habe mich da in einer Analyse mit beschäftigt, dass eben da auch dann was kommt aus dieser zweiten Reihe. Und ich finde, dass Lukas Ulrich da der absolute Prototyp ist, was das angeht. Macht eine klasse Saison, der junge Bursche. Hat Luca Netz, der ja kaum älter ist, aber erstmal deutlich hinter sich gelassen. Und was macht er jetzt? Jetzt macht er auch noch die zweite Torvorlage in dieser Saison. Klasse Pass, finde ich, von Weigel, der auch beim ersten Tor den Pass gespielt hat, hintenrum einige Unsicherheiten hatte, aber diese beiden Tore eben mit eingeleitet hat. Und dann Lukas Ulrich macht das sehr clever, Hanna. Es wurde ja so ein bisschen danach gescherzt von ihm, von Tim Kleindienst, der schließlich die Hereingabe von Ulrich ins Tor geschossen hat, ob Ulrich nicht vielleicht selber dieses Tor machen wollte. Und das wäre dann aber auch ein ganz schönes Herangehen gewesen, aus der Situation den Ball reinzumachen. Ich glaube, er hat alles richtig gemacht mit dem Querpass auf Tim Kleindienst.
Ja, er hat ja gesagt, sein erster Gedanke war, da selbst zu schießen. Ich meine, das ist eine Position, die gibt's her. Von da fallen auch regelmäßig Tore, wenn man den Ball dann ins lange Eck gezimmert bekommt. Aber ja, das ist nicht so einfach. Tim Kleindienst hat da lachend gesagt, er glaubt, dass der Ulle Muffensausen bekommen hat vor dem Tor. Und Ulrich selbst
war da. Glaubst du
das
auch? Glaubst du das?
Vielleicht schon, ja, durchaus. Ich glaube, dass man da erleichtert sein kann, wenn man den Kleindienst da sieht. Und so hat er es ja auch gesagt. Er hat gesagt, ich habe den Tim gesehen und da darf ich nicht schießen, da muss ich den Ball rüberspielen. Hat das sehr brav gesagt. Und ich finde, bei ihm macht es Spaß, die Entwicklung zu beobachten, weil es eben, ja, seitdem er spielt, kann man wirklich so eine richtige Entwicklung sehen. Er kam am Anfang rein, hat sich erstmal nur auf die Defensive konzentriert, hat versucht, da zuverlässig seinen Job zu machen, wobei er natürlich bei seinem Startelf-Debüt gleich vorne die rote Karte rausgeholt hat, in Frankfurt im Pokal. Aber ja, er hat da einfach versucht, kein Risiko einzugehen, auch einfach mal einen Ball ins Ausgeschossen, weit nach vorne. Das hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt sieht man aber, dass eben über diese Spiele, über die Spielzeit eine Entwicklung auch in der Offensive stattfindet, dass er mit Ball auch mutiger wird. Muss sagen, in Stuttgart gab es so zwei, drei Situationen, wo er sich gut durchgesetzt hat, entweder nach einem Ballgewinn oder nachdem er dann angespielt wurde. Und dann hat man so gedacht, ja, jetzt spiel den Ball ab. Und dann war er halt weg. Da gab es so zwei, drei Szenen. Da bin ich mir aber auch sicher, dass er draus lernen wird. Er hat jetzt, wie du, finde ich, auch richtig gesagt hast, da gegenüber Luca Netz auch jetzt nochmal einen großen Schritt gemacht, so dass man jetzt sagt, okay, es schien ja im Januar so, als sei es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, jetzt sehe ich da wieder Ulrich ein Stück weiter vorne und ich muss sagen, ja, ich würde mir an Luca Netz Stelle große Sorgen machen, auch wenn er zuletzt Stammspieler in der U21 gewesen ist und die Salvo eigentlich auf ihn setzt, aber warum sollte da nicht Lukas Ulrich, der bisher nur in der U20 gespielt hat, im März dabei sein und vielleicht sogar statt Luca Netz?
Ja, es ist mit Sicherheit auf jeden Fall ein Zweikampf, der sich nicht nur in Gladbach widerspiegelt, sondern auch in der U21. Für Gladbach gut, wenn man zwei Spieler auf dem Niveau hat, zwei junge Spieler. Das hat Gerardo Seoane ja zuletzt auch nochmal hervorgehoben, dass man da zwei junge deutsche Spieler hat, die sich da gegenseitig duellieren um diesen Platz der linken defensiven Seite. Es war ja tatsächlich immer so ein diskutiertes Thema, ob das vielleicht zu viel Risiko ist, zwei so junge Burschen da hinzustellen und keinen erfahrenen Backup dann zu haben, beziehungsweise einen erfahrenen Mann, hinter dem die beiden Jungen dann lernen können. Andererseits ist das eben auch der Weg zu sagen, ja, man vertraut den jungen Spielern, nicht nur in Gladbach, sondern natürlich auch in anderen Clubs. Ich finde es gut, dass man das tut und Lukas Ulrich ist ja ein sehr gutes Beispiel. Ich finde das, was du gesagt hast, extrem wichtig, dass er jemand ist, der sich gut einschätzen kann, der sich herantastet an diesen Job, der da nicht versucht, die Welt zu bewegen, sondern wirklich erstmal das Wichtige, das Wesentliche tut. Und das spricht für eine sehr große spielerische Reife in dem jungen Alter, muss ich sagen. Und dass er sich jetzt so peu à peu Dinge zutraut, dass er offensiver wird, nicht nur im Sinne nach vorne zu gehen, sondern auch im Spiel präsenter wird, das gefällt mir richtig gut. Und ja, Luca Netz hatte natürlich wirklich einen deutlichen Vorsprung. Der ist weggefallen. Jetzt ist Lukas Ulrich da nach vorne gegangen und völlig zu Recht auch. Ich bin gespannt, wie die Entwicklung noch weitergeht. Und ja, Luca Netz wird sich mit Sicherheit seine Gedanken machen, weil er muss natürlich schon schauen, wie es dann auch in Richtung ja, DFB aussieht. Könnte natürlich im Sommer eine Geschichte sein, Hanna. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geschrieben, dass Luca Netz sich vielleicht seine Gedanken macht, einen neuen Weg zu gehen. Aber jetzt für den Moment muss man sagen, Lukas Ulrich für mich wirklich der absolute Gewinner, nicht nur dieses Jahres, sondern der gesamten Saison.
Absolut, auch wenn ich immer sage, dass zu der Geschichte auch der Punkt gehört, dass ich finde auch, dass Seoane so ein bisschen dazu gezwungen werden musste, ihn zu bringen. Also er hat ja ihn dann wirklich erst gebracht, nachdem es dann mit Joe Skelly auf links beziehungsweise Stefan Leiner auf rechts dann ja, irgendwie nicht mehr so gut geklappt hat. Es gab dieses unglückliche Leiner-Eigentor in Mainz und danach hat er dann gesagt, 5 Tage später, okay, jetzt lasse ich mal Lukas Ulrich spielen. Ja, fand, das wirkte jetzt nicht so auf den ersten Blick, als würde er da direkt auf ihn setzen. Umso schöner dann für alle Beteiligten, dass es jetzt bisher so aufgegangen ist.
Genau, und ja, die nächste Personalie ist eine Hanna, muss man sagen, die ist jetzt völlig unüberraschend, dass wir über diesen Mann sprechen. Das ist nämlich genau der Adressat, den Lukas Ulrich bei seiner Hereingabe hatte beim Siegtor, nämlich Tim Kleindienst. Ja, also Tim Kleindienst ist ja inzwischen fast schon ein Phänomen. Er hat sein 12. Saisontor geschossen, hat seine Toransage von vor der Saison, als wir mit ihm gesprochen haben, hat er gesagt, ich will meinen Heidenheim-Marke einholen, also zweistellig plus das, was ich plus noch was drauf und dann eben diese 12 Tore Heidenheim aus der letzten Saison, die hat er jetzt eingeholt. Wir haben zuletzt ganz kurz gesprochen, ein bisschen rumgescherzt. Dann ging es um Marco Reus mit den 18 Toren, Heiko Ehrlich mit den 20 Toren. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich die Marke, sagt der Kleindienst dann auch. Ja, jetzt die 20, das klingt ja gut. Also da hat er sich schon das nächste Ziel gesetzt. Aber genau das ist es ja. Der hat sofort den nächsten Schritt im Auge und auch in dem Spiel, Hanna, er hat eine Riesenchance vergeben, als er alleine auf Alexander Nübel zulief. Vielleicht ist das gar nicht so der Kleindienstweg, Tore zu erzielen, aber eine Chance, die er mit Sicherheit sich mega drüber geärgert hat, dass er die nicht reingemacht hat. Aber, und das ist eben so dieser Spirit, den er vielleicht auch an die Gladbacher Mannschaft weitergegeben hat, er bleibt dann am Ball, er bleibt dabei, er will dann dieses Tor machen und er macht das Tor. Und das ist einfach Tim Kleindienst, der Borussia Mönchengladbach wirklich voranbringt und einen ganz, ganz wichtigen Sieg damit beschert hat. Einen Sieg, mit dem man jetzt ganz nah dran ist an den Europaplätzen. Ein Punkt noch bis Mainz, bis zum 6. Platz durch das Unentschieden von Wolfsburg gestern. Ist Gladbach da geblieben? Ja, eine klasse Sache für Borussia, die Situation, aber eine klasse Sache auch, dass eben dieser Kleindienst da ist. Für mich wirklich ein ganz entscheidender Mann und in Stuttgart kein gutes Spiel, aber der Siegtor gemacht.
Er hat ja wirklich in der ersten Halbzeit, war er an keiner Torchance beteiligt, musste lange warten, bis er selbst einen abgeben kann und dann am Ende auch nach so einer vergebenen Chance eben nicht den Kopf hängen zu lassen und weiter zu arbeiten und zu wissen, okay, da kommt noch was. Das ist ja auch so dieses Selbstverständnis, was er sich erarbeitet hat, dass er weiß, dass er auch immer noch spät treffen kann. Der Kicker hatte eine ganz interessante Statistik, und zwar hat jetzt Tim Kleindienst 18 seiner 25 Bundesliga-Tore in der letzten halben Stunde erzielt. Das sind 72%, und da kann kein anderer Bundesligaspieler eben mithalten, und das sagt auch viel über Tim Kleindienst aus. Ich glaube, dass es ihm jetzt auch nochmal gut tut, dass er da ja den entscheidenden Treffer auch erzielt hat. Hat ja auch zuletzt dann mal in Leverkusen getroffen, hast du 1-3 verloren, hast in Freiburg getroffen, hast du 1-3 verloren. Dazwischen gab es natürlich auch noch andere Tore, aber ich glaube eben, der wirkliche Push, den bekommst du als Stürmer immer, wenn du triffst und die Mannschaft gewinnt und dann auch nicht bei einem 5-0, wo du vielleicht ein Tor erzielst, sondern dann am liebsten ja aus Stürmersicht bei einem 1-0 oder bei einem 2-1 eben, dass dieses Tor nochmal mehr Wertigkeit hat sozusagen, auch wenn er das wahrscheinlich, Tim Kleindienst ist ja ein absoluter Teamplayer, auch wenn er das selbst jetzt wahrscheinlich nie so sagen würde.
Ja, ich glaube, als Stürmer hat man einfach diesen gesunden Egoismus und er setzt das eben sozusagen in Teamarbeit um. Man sieht ihn dann ja auch nach dem Spiel, wie er fast jeden seiner Mitspieler nochmal rüttelt und schüttelt und den aufpusht sozusagen. Später auch vor der Kurve vorne gestanden und mit den Fans die Welle gemacht. Guter Typ, wichtiger Typ für Gladbach und einer, wo man dann sagen kann, okay, mit dem darf man auch ein bisschen träumen. Das ist ja immer so in Gladbach die Geschichte. Sioane hat ja gesagt, ja, die Fans dürfen träumen. Thema Europa wurde dann angesprochen. Du warst in der Mixzone. Und ja, die Gladbach haben es einfach verbal umschifft. Das ist ja auch so ihre Art, da nicht zu große Töne zu spucken. Aber wenn ich jetzt auf die Tabelle schaue, dann muss das natürlich ganz klar auch ein Thema in der Mannschaft und in der Kabine sein. Und das wird es auch sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Tim Kleindienst jetzt sagt, oh, wir sind jetzt nah dran. Da gucken wir jetzt mal. Wir wollen erstmal dies und jenes. Sioane hat von Spiel zu Spiel gedacht oder denkt von Spiel zu Spiel und gut, damit ist man damals mit Lucien Favre weit gekommen, wenn es diesmal auch so ist. Aber ich sag, Gladbach hat jetzt echt eine gute Chance und wir werden ja gleich noch über das Frankfurt-Spiel sprechen. Da kommt gleich der nächste Top-Gegner. Gladbach hat jetzt mal einen besiegt, den VfB Stuttgart, zum ersten Mal in dieser Saison. Vorher gab es ja 0-0 in Leipzig, das 1-1 gegen Dortmund. Jetzt hat man in Stuttgart gewonnen, ein Sieg, der, finde ich, noch wertiger ist als das 3-1 eins in der vergangenen Saison, das war zu Hause im eigenen Stadion, denn in Stuttgart, da hatte Gladbach doch in den vergangenen Jahren, wie gesagt, du warst oft Augenzeugin, extreme Schwierigkeiten und hat teilweise auch richtige Laschen bekommen, also von daher, das war jetzt ein wichtiger und großer Sieg. Und Hanna, ja, Thema Europa, was hast du so vom Gefühl, wie war es Ioane? Er ist ja immer relativ zurückhaltend, was die Emotionen angeht, der ist ja auch ehrgeizig, der hat schon Titel in der Schweiz gewonnen, der war mit Leverkusen Dritter, ist in die Champions League eingezogen, also der wird mit Sicherheit die Mannschaft dahingehend beeinflussen.
Ja, für mich ist auch einfach der Punkt, dass du halt als Verein vor der Saison gesagt hast, du willst einen einstelligen Tabellenplatz haben. Jetzt stehst du nach 20 Spieltagen auf Platz 7. Es ist natürlich super eng, also ein Punkt weniger und du stehst da unter Umständen hinter Borussia Dortmund auf Platz 11. Aber da wird natürlich jetzt niemand sagen, dass sie irgendwie den Platz verlieren wollen, sondern es geht jetzt dann Woche für Woche darum, dass du diese Punkte einsammelst. Ioane ist da auch sehr, also er hat es auch so formuliert, von Spiel zu Spiel denken. Das kaufe ich ihm auch ab, vor allem, weil ja auch dann dieser Start ins neue Jahr mit den 3 Niederlagen in der englischen Woche, der hat dann auch wieder gezeigt, wie schnell du eben in dieser Tabelle fallen kannst. Und umso wichtiger ist es jetzt ja auch für Gladbach und wenn man auf die Tabelle schaut, dass diese 3 Niederlagen bisher umrahmt sind von den 2 Spielen, die du davor gewonnen hast, und 2 Spiele, die du danach gewonnen hast. Also wir reden ja jetzt von 4 Siegen aus 7 Spielen. Und das ist für Borussia Mönchengladbach ja vollkommen in Ordnung und vollkommen okay. Und ja, durch den 2:1-Sieg in Stuttgart hast du ja jetzt zum zweiten Mal 2 Spiele in Folge gewonnen. Und das ging fast schon ein bisschen unter am Wochenende, weil dieses Thema hat die Mannschaft ja 2,5 Jahre lang begleitet bis kurz vor Weihnachten. Und wenn man weiterhin in den Heimspielen so zuverlässig punktet und dann eben auch auswärts so, dann hat man da auf jeden Fall die Chance, bis zum Ende, um diese Plätze mitzuspielen, dass es dann am Ende wirklich auch Europa wird. Da muss dann noch viel zusammenpassen. Wir reden auch davon, dass Stuttgart vor allem in der ersten Halbzeit sehr harmlos war. Sie waren oft in Strafraumnähe oder auch mal im Gladbacher Strafraum, aber nicht gefährlich. Kann an anderen Tagen auch anders ausgehen, aber träumen für die Fans natürlich jederzeit erlaubt.
Und das ist auch gut so, die Mannschaft lädt dazu ein. Damit würde ich sagen, sind wir, was Stuttgart, was das Sportliche angeht, glaube ich, durch. Immerhin sind wir dann von Stuttgart bis nach Europa gewandert quasi. Und Europa beziehungsweise Europa ist natürlich auch ein Fokus, den die Gladbacher bei einem anderen Thema immer wieder haben. Natürlich nicht nur Spieler aus Deutschland, sondern aus Europa, aus anderen europäischen Clubs und haben allerdings jetzt, wir reden über den Transfermarkt, das war am Rande des Spiels ja das zweite große Thema, das Borussia Mönchengladbach begleitet hat. Kurz vor dem Spiel kam von Sky die Meldung, dass Gladbach nahezu einig sei mit Jens Kastrup, Mittelfeldspieler, U21-Nationalspieler vom 1. FC Nürnberg. Und Hanna, du hast danach rausgefunden, dass er das, was Kai gesagt hat, dass das stimmt, dass er im Sommer zu Borussia wechseln wird. Und am Sonntag dann haben die Gladbacher diesen Transfer für den Sommer dann auch angekündigt, haben Kastrup gezeigt, wie er unterschreibt, wie er beim Medizincheck ist und Shakehand mit Roland Wirkus. Das ist der zweite Spieler, der für den Sommer bereits verpflichtet wurde. Kein Vorgriff auf den Sommer, er wird wirklich erst im Sommer auftauchen, ebenso wie Kevin Dix vom FC Kopenhagen. Aber Hanna, ein Transfer, über den du geschrieben hast, einer mit Weitblick.
Genau, also es ist auf jeden Fall ein Vorgriff, den man jetzt schon geklärt hat für die neue Saison. Du hast gesagt, er ist U21-Nationalspieler und da könnte die U21-EM im Sommer echt interessant werden für Gladbach-Fans. Also klar, du hast Luca Netz oder Lukas Ulrich, einer von denen wird dabei sein. Du hast dann eben auch Rocco Reitz und Jens Kastrup sehr wahrscheinlich. Also er kann erst auf 3 Einsätze in der U21 zurückblicken, war beim letzten Lehrgang im November dabei. Und ja, das ist ein kleiner Funfact. Er bettelt sich damit Erik Martel und Rocco Reitz, die gesetzt sind, um die 2 Startplätze auf der Doppelsechs. Also da kriegt Reitz jetzt nochmal mehr Druck von einem zukünftigen Teamkameraden. Und ja, ist in Nürnberg unter Miroslav Klose weiter Stammspieler. Ist 2022 aus Köln nach Nürnberg gegangen. Also wurde in der Jugend von Köln und in Düsseldorf bei Fortuna ausgebildet. Daher ist für ihn der Wechsel auch ein Schritt in die Heimat. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass das ein Transfer ist, den du jetzt machen musst, wenn du die Gelegenheit hast, einen Spieler mit so viel Potenzial zu bekommen. Sehe ihn auch vom Profil her als jemanden, der so nicht im Kader vorhanden ist bisher. Er ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler und bringt halt so eine schnelle, dynamische, aggressive Spielweise mit, die den Borussen da manchmal noch fehlt. Ist sehr aggressiv, hat sieben gelbe Karten diese Saison schon gesehen, aber, und das finde ich auch einen interessanten Punkt, er kann sogar als Rechtsverteidiger und im rechten Mittelfeld spielen. Das hat er in Nürnberg vor allem am Anfang gemacht. Klar, man kauft ihn in erster Linie jetzt wegen seiner Hauptposition. Die liegt in der Zentrale. Und da kann es jetzt erstmal überraschend sein, warum verstärkt sich Gladbach jetzt erstmal da und nicht auf dem Flügel? Aber Carsten, es gibt da schon im zentralen Mittelfeld, würde ich behaupten, mit Blick auf die neue Saison ein paar Unklarheiten. Ich will nur mal Oskar Fraulo und Florian Neuhaus in den Raum werfen.
Ja, völlig zu Recht. Oskar Fraulo ist ja ausgeliehen. Im Moment wird dann zurückkehren. Aber ob er dann zurückkehrt, stelle ich mal wirklich in Frage. Da glaube ich, wird es eher dazu führen, dass die Kaufoption von Utrecht gezogen wird und er dann dort bleibt, beziehungsweise dass er einen anderen Club findet und die Gladbacher ihn dann veräußern werden. Und ja, Florian Neuhaus hat ja klar gemacht, dass er trotz möglicher Angebote aus Bochum in Gladbach bleiben will, sich nochmal dem Konkurrenzkampf stellen will, aber das kann ja keine Dauerlösung sein. Also die Zukunft von Florian Neuhaus in Gladbach sehen wir beide, glaube ich, als sehr begrenzt mit der Wahrscheinlichkeit, dass er spielt an, und von daher, da wird im Sommer was passieren. Naja, und Rocco Reitz ist halt einer, kurz eingefügt, er ist ja jetzt verletzt, er wird operiert, er wird einige Wochen fehlen. Das war eine Hiobsbotschaft, die Seoane am Rande des Nürnberg-Spiels da mitgeteilt hat, wird am C operiert und ist jetzt neben Franck Honorat der zweite mit Stammspielerpotenzial, der länger ausfällt. Aber eben dieser Rocco Reitz ist ja auch einer, der möglicherweise Begehrlichkeiten weckt bei Top-Clubs mit seiner Leistung, mit dem, wie er sich gespielt hat, wie er in Gladbach groß geworden und gewachsen ist an der Aufgabe. Ja, und wer weiß, man hat auf jeden Fall dann Spieler in der Hinterhand, falls da was kommt. Und wie gesagt, also was Fraulo und Neuhaus angeht, Hanna, glaube ich nicht, dass die in der nächsten Saison noch in Gladbach spielen sollten. Neuhaus hat zwar noch einen Vertrag, der das möglich machen würde, aber ich glaube es nicht, dass da noch wirklich eine Zukunft besteht.
Klar, es wäre das Recht von Florian Neuhaus, einfach auch auf den Vertrag zu pochen. Und dann würde ich aber sagen, dass es keine neue Situation für ihn gibt nächste Saison, sondern dass es dann eher so weiterläuft wie jetzt mit sehr, sehr wenig Spielzeit. Muss man sehen, ob man sich da einig wird, ob es da nochmal eine Ambition gibt von Florian Neuhaus, es ganz woanders zu probieren. Ja, gehören immer zwei Seiten dazu, muss man mal schauen. Zu Oskar Fraulo noch als Ergänzung, einfach nur, dass ihr es mal gehört habt. Er hatte ja zuletzt seinen Stammplatz verloren in Utrecht, hat aber jetzt am Wochenende erstmals seit längerer Zeit wieder in der Startelf gestanden. Utrecht hat 3-3 gegen Zwolle gespielt und Fraulo stand 89 Minuten, glaube ich, auf dem Platz, also bis kurz vor Schluss, und hat ein Tor geschossen. Das wird man in Gladbach, denke ich, auch wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, weil es da ja auch die Überlegungen gab, diese Leihe vorzeitig abzubrechen, Fraulo nochmal für das letzte halbe Jahr woanders hinzuschicken. Glaube auch, dass dieser Startelf-Einsatz, weil seine Konkurrenten waren fit, dass er auch ein bisschen damit zu tun hatte, um so ein Signal nach Gladbach zu senden. Hier, wir bringen euren Spieler aufs Feld, und ja, für ihn persönlich dann natürlich eine schöne Geschichte, dass er da auch dann Vertrauen zurückzahlen konnte. Ja, Carsten, wir haben jetzt Montagmorgen, also Deadline-Day sozusagen. Wir nehmen hier um 10.30 Uhr auf. Gestern ist der Kastrop-Transfer über die Bühne gegangen, wie wir eben gesagt haben. Jetzt ist die Frage, unsere Zuhörer und Hörerinnen werden jetzt den Podcast natürlich nicht alle noch heute hören, sondern vielleicht auch am Mittwoch oder Donnerstag. Hat sich da noch irgendwas nach unserer Aufnahme bewegt im Kader? Also können wir jetzt quasi schon ein paar Stunden in die Zukunft vorausschauen?
Ja, also nach der Informationslage, die wir haben, wird sich da nichts mehr tun. Es gab Anfragen für verschiedene Spieler. Es wurde ja nochmal darüber spekuliert, dass der VfB Stuttgart an Marvin Friedrich dran sei. Für Ko Itakura gibt es ja dauernd Anfragen in den Wechselperioden, aber in beiden Fällen haben die Gladbacher gesagt, wir verändern da nichts. Das sind Themen, die dann im Sommer natürlich stattfinden werden. Beide haben Verträge, die 26 enden. Da wird sich irgendwas tun. Ansonsten, ja, wie gesagt, neu aus Bochum haben wir gesagt. Ranos wurde verliehen an den 1. FC Kaiserslautern. Da wurde Platz im Kader geschaffen, der aufgefüllt wurde mit Noah Pesch. Der ist hochgerückt und ist jetzt dauerhaft im Training der Profis dabei. Könnte dann demnächst auch zu ersten, zumindest mal Kader-Teilnahmen wiederkommen bei den Profis. Also der Kader steht und Roland Wirkus hat das vor dem Stuttgart-Spiel auch nochmal gesagt. Wenn also kein Abgang passiert, wird auch kein neuer kommen. Ich sehe keinen Abgang, der noch innerhalb der nächsten Stunden, wenn wir jetzt von Montagmorgen ausgehen, passieren würde, zumal ja dann auch ein entsprechender Ersatz, wir reden dann über Top-Leute, Stefan Leiner ist noch ein bisschen im Gespräch jetzt zu diesem Zeitpunkt, glaube ich aber auch nicht, dass er abgegeben wird. Also von daher keine größeren Veränderungen im Kader, bis auf eben Ranos, der ausgeliehen wurde, und die beiden für den Sommer bereits im Vorgriff geholten Spieler, nämlich Kevin Dix und jetzt der Jens Kastrop aus Nürnberg. Das sind Gladbachs Transferaktivitäten. Hanna, viele Fans murren deswegen ein wenig, hätten gerne noch für die Offensive, für den verletzten Franck Honorat vielleicht einen flexiblen Außenstürmer gesehen, wie Nordin, der ist jetzt so Mainz 05 gegangen. Niklas Beste war ein Thema bei den Gladbachern, spielt jetzt für den SC Freiburg. Ja, das sind die Themen, die da waren, die nicht geklappt haben, weil Gladbach dann eben auch ohne Abgang nicht handlungsfähig war. Mit dem Einkommen, Auskommen ist das alte Prinzip, das sowohl damals bei der Fohlenelf und Helmut Grashoff als auch jetzt bei der neuen aktuellen Fohlenelf und Roland Wirkus gilt. Von daher Transferperiode mit dem Blick auf die nächste Saison, aber aktuell nichts passiert in Gladbach.
Genau, dass sie sich ja gerne dann auf der Außenbahn verstärkt hätten, das ist ja offensichtlich, darüber hat ja Roland Wirkus auch gesprochen, das hat er bestätigt, dass das jetzt nicht geklappt hat, ne? Dann wird das dann jetzt nach außen so verkauft, als müsste jetzt, das hat er auch in Stuttgart nochmal betont, als stünde die zweite Reihe da nochmal mehr in der Pflicht, da wird dann das Vertrauen in den Kader hervorgehoben, so musst du es ja dann auch einfach formulieren. Und klar, jetzt nach dem Stuttgart-Spiel mit Nathan Gumo, das ist jetzt ein Moment, den man jetzt auch so für eine Woche dann mitnimmt. Und jetzt kann man sich natürlich dann zu Recht fragen, okay, wenn jetzt im Winter kein Geld für Verstärkungen da war, wie klappt das denn mit Jens Kastrop? Also laut Transfermarkt.de soll die Ablöse inklusive Bonuszahlungen am Ende 4,5 Millionen Euro betragen können. Da kann man ja schon mal stutzig werden, aber ich glaube tatsächlich, dass das im Sommer einfach so 1:1 mit Fraulo verrechnet werden kann. Das klingt jetzt sehr simpel, aber ja, es ist auch die gleiche Position. Wir haben eben gesagt, dass wir beide nicht glauben, dass er zurückkommen wird, vor allem, weil er auch unabhängig davon, ob Utrecht die Kaufoption ziehen wird oder nicht, Oskar Fraulo wird im Sommer einen Markt haben, wird sich da auch nochmal bei der U21-EM präsentieren können, und ich glaube eben, dass das der Weg ist, wie dieser Transfer finanziert wird. Und ja, jetzt muss man mal schauen, wie sich das in den kommenden Wochen darstellt. Ich meine, auch wenn es noch mindestens bis Mitte Februar dauern wird, bis bei Franck Honorat die Belastung überhaupt erst gesteigert werden kann. Und dann reden wir ja davon, dass er vor Anfang März auch nicht in den Kader zurückkehren wird. Trotzdem reden wir ja davon, dass er früher oder später auch wieder zurückkommen wird. Deswegen war es jetzt auch nicht oberste Priorität, im Winter nachzulegen. Aber ich glaube trotzdem, dass es dem Kader dann einfach gut getan hätte. Vor allem, weil Nathan Gumo ja jetzt auch erst nochmal den Beweis erbringen muss, dass er das die Leistung auch über mehrere Wochen zeigen kann. Ich weiß, es ist auch immer so ein bisschen gemein, wenn man jetzt so eine für ihn ja wirklich dann doch sehr, sehr gute Leistung als neuen Maßstab nimmt. Aber das ist dann am Ende irgendwie dann auch Profifußball. Und ja, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, Carsten, was da jetzt dann auch noch irgendwie zur Transferperiode gehört oder was dann am Freitagnachmittag vollzogen wurde, ist die Vertragsverlängerung von Roland Wirkus. Lass uns da doch vielleicht erstmal über die Formalitäten sprechen. Es wurde keine Laufzeit kommuniziert. Das hat dann nach außen direkt für so ein bisschen Verwirrung gesorgt. Roland Wirkus ist der Frage, ob es ein Vertrag auf Lebenszeit sei, in Stuttgart auch so ein bisschen ausgewichen. Und das alles lässt jetzt natürlich auch wieder Spielraum für Interpretation.
Ja, es wurde ja so kommuniziert, dass es ein Vertrag ist, der eben für beide Seiten auch mit der, sag ich jetzt mal, mit der Lebensleistung von Roland Wirkus als Borusse zu tun hat, über 30 Jahre im Club. Wie gesagt, also eine konkrete Laufzeit gibt es nicht, aber ich glaube, dass es im Fußball auch keine Lebenszeitverträge gibt. Das ist eine Konstellation, hat er ja selbst gesagt, die etwas komplizierter ist. Im Detail können wir da natürlich nichts zu sagen. Aber ich denke, dass es darum geht, dass er da im Verein, selbst wenn er nicht mehr dann Sportchef ist, irgendwann dann möglicherweise da in eine andere Richtung geht. In der Art kann ich mir das vorstellen, aber wie gesagt, Konkretes haben die Gladbacher nicht verlauten lassen. Roland Wirkus hat eben gesagt, meine ich in der Mixzone, dass eben die Konstellation etwas komplexer ist und zu lange dauern würde, um erklärt zu werden. Aber ich glaube, am Ende ist es eine Vertragsverlängerung, mit der erstens zu rechnen war und zweitens ja auch, finde ich, durchaus verdient, weil die Entwicklungen, die stattgefunden haben in dieser Saison, sind ja schon sehr markant. Tim Kleindienst als Top-Transfer von Roland Wirkus da. Natürlich, wir haben eben über Ngumu gesprochen, Thomas Tschwanscherer ist ja auch noch da, das ist der zweite Mann auf der rechten Seite. Das sind natürlich die beiden Transfers, die auf der anderen Seite stehen, die bisher noch keinen großen Effekt gehabt haben für Borussia aus verschiedenen Gründen. Aber Tim Kleindienst, finde ich, und auch Franck Honorat, das sind ja schon Transfers, die neue Borussia mit auf den Weg gebracht haben. Und auch der Langmut, was Trainer Sioane angeht, für den ja Roland Wirkus sich klar eingesetzt hat, als es nicht lief, zahlt sich ja jetzt scheinbar aus. Wir haben eben über Europa gesprochen, darüber, dass die Gladbacher jetzt Siebter sind, dass man mit 30 Punkten da richtig gut dasteht, dass da eine Entwicklung ist. Und auf diese Entwicklung hat auch Rainer Bonhoff, der Präsident, der zusammen mit Aufsichtsratschef Rainer Hollmann den Roland-Wirkus-Vertrag verlängert hat, hingewiesen, dass eben eine klare Entwicklung in der Mannschaft zu sehen ist. Und ich finde, das ist völlig in Ordnung, das auch so zu sehen und dann eben auch Roland Wirkus da den Vertrag zu verlängern.
Ja, aufgrund der jüngsten Entwicklungen sind da sicherlich einige Argumente auf jeden Fall zusammengekommen. Du hast es ja auch gesagt. Und wenn man ja ehrlich ist, wenn man sich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gegen eine Verlängerung entschieden hätte, gesagt hätte man trennt sich sofort, man trennt sich im Sommer, das hätte dann irgendwo auch überrascht, aber ich finde, wenn man jetzt dann die gesamte Zeit betrachtet, gibt es da eben schon noch ein paar Dinge, die ich einfach von außen nicht nachvollziehen kann. Du hast Ngumu angesprochen, klar, der Transfer, der hat sich bisher noch nicht ausgezahlt. Ebenso für Tschwanscherer, wo man halt auch nicht vergessen darf, dass da 10,5 Millionen Euro reingeflossen sind. Und das passt vielleicht ganz gut so als Übergang von Tschwanscherer. Ich verstehe nicht, und der Gedanke kam mir auch nochmal bei Kevin Dix, warum man den Spielern so leicht 5-Jahres-Verträge gibt. Also aus Spielersicht ist es völlig nachvollziehbar, dass man dann auch unterschreibt, aber sei es ein Julian Weigel, sei es ein Thomas Tschwanscherer, sei es jetzt ein Kevin Dix, der ja dann, glaube ich, 34 ist, wenn sein Vertrag ausläuft. Robin Hack, auch da muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht verstanden, warum man 5 Jahre gibt. Also nicht falsch verstehen, die Verlängerung, alles gut, alles fein. Aber ich sage da von außen, ein Julian Weigel, ein Thomas Tschwanscherer, die hätten auch für 4 Jahre unterschrieben, plus Option. Weil ich sehe diese Gefahr einfach sehr groß, dass es auf Dauer dann eben noch mehr Kaderleichen gibt. Ne? Man hatte es mit Christoph Kramer, wo ja auch Roland Wirkus die Verlängerung eingeleitet hatte. Man hat es zuletzt jetzt oder aktuell mit Florian Neuhaus. Ich weiß nicht, ob Roland Wirkus da vielleicht ein bisschen gebrandmarkt ist von seiner ersten Zeit, als er da eben viel mit den auslaufenden Verträgen zu kämpfen hatte. Aber das sind so Sachen, wo ich sage, boah, das kann dir auf Dauer richtig, richtig wehtun und ja, kostet ja dann auch einiges an Kohle einfach.
Ja, das Problem mit, könnte ich mir gut vorstellen sein, dass tatsächlich die Spieler eben doch dann diese langfristigen Verträge eben haben wollen und nicht unterschrieben hätten. Die Gladbacher können ja jetzt nicht im Vergleich zu Konkurrenten mit Geld protzen. Im Gegenteil, da muss man natürlich immer drauf schauen. Klar, lange Verträge kosten natürlich auch eine Menge Geld, das ist keine Frage. Aber ich glaube schon, dass die Spieler teilweise dann auch auf diese langen Verträge pochen, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Ist immer schwierig, dann eben diese Verhandlungen da so nachzuvollziehen, wie sie jetzt im Detail gelaufen sind. Klar, man hat einerseits dann eine gewisse Planungssicherheit, was die Mannschaft angeht. Andererseits werden die Spieler natürlich älter und das hat man in Gladbach ja auch gesehen, dass der ein oder andere dann eben auch über den Zenit war am Ende, als der Vertrag dann eben auslief, beziehungsweise als dann eben die Vertragslaufzeit zum Ende ging. Es ist einfach, glaube ich, ein sehr kompliziertes Ding, da das richtige Maß zu finden. Ich glaube schon, dass ein Kevin Dix gesagt hat, ich will da schon in Richtung 5 Jahre gehen. Sonst hätte der Club sicherlich auch diese Optionengeschichte genommen. Bei Player zum Beispiel gibt es die ja, hat sich das ja auch ausgezahlt. Bei Elvedi hat es das früher gegeben. Also das sind Dinge, die mit Sicherheit da auch im Kopf sind. Immer schwierig, da im Detail dann zu urteilen, was jetzt der Hintergrund für die Verlängerung ist. Einerseits hat man einfach einen Spieler, klar, der dann schon sehr alt werden wird bei Borussia. Andererseits hat man natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit. Aber Hanna, ich glaube, wir wissen beide, dass Fußball und Verträge und dann tatsächlich auch nochmal ein eigenes Thema ist. Und ich glaube auch, dass du recht hast, dass Roland Wirkus und der Club selber, es ist ja immer der gesamte Club, der diese Entscheidung dann auch trifft, der dann am Ende die Verträge dann absegnet, natürlich federführend Roland Wirkus, aber alle anderen stimmen ja auch zu. Da sage ich, da hat man natürlich aus der Zeit um Marco Rose, mit Marco Rose, mit anderen Personalien eine Menge mitgenommen und mit Sicherheit diese Dinge dann auch immer im Hinterkopf. Klar, keine Frage.
Ja, ich glaube halt jetzt auch nicht, dass Thomas Schwanscherer, der davor nur in Tschechien gespielt hat, das erste Mal ins Ausland geht, das erste Mal in die Bundesliga, dass der nicht auch für 4 Jahre unterschrieben hätte. Genauso wie bei Nathan Gumo, der ja 2022 auch 5 Jahre bekommen hat. Oder Julian Weigel, der unbedingt in die Bundesliga zurück wollte, um sich seine Chance auf die EM zu wahren und der zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, auch mit Gladbach einen ganz guten Club gefunden hat, einfach weil er für die Top-Vereine in der Bundesliga dann, da hat er keinen Markt und das, was unter Gladbach war, wäre wahrscheinlich nicht den Ansprüchen von Weigel selbst entsprochen. Deswegen, ne, Beraterinteressen, Spielerinteressen, Vereinsinteressen, das spielt da alles rein, das stimmt auch, aber wollte das nur auf jeden Fall mal als Punkt angebracht haben, weil ich dann doch nicht immer alles nachvollziehen kann, was da so passiert.
Da ist man im Fußball ja gut dabei, vieles nicht nachvollziehbar manchmal. Aber also entscheidend ist, Gladbach hat sich eben entschieden und Roland Wirkus hat sich entschieden, zusammen weiterzumachen. Zu dem Zeitpunkt, du hast es gesagt, nicht überraschend, aber ich finde auch, um dann eben auch die Ruhe zu bewahren, die ja in dieser Saison gerade sehr wichtig ist, mit in der Zusammenarbeit auch mit Seoane und Wirkus, wo ja scheinbar etwas entsteht in dieser Mannschaft, wo die richtigen Hebel und die richtigen Knöpfe gedrückt wurden, da jetzt eben Ruhe reinzubringen mit der Verlängerung und dann eben auch schon, das haben wir ja besprochen, eben die Kaderplanung für die neue Saison schon angelaufen ist und eben die Gladbacher dabei sind, zu schauen, was in der neuen Saison dann eben angesagt ist, um den Kader dann den nächsten Schritt zu machen, um den Kader voranzubringen. Und Hanna, ich glaube, dass wir das Transferthema soweit abhaken können, weil wir davon ausgehen, dass wir alle Transfers, die es im Winter geben wird, besprechen konnten zu diesem Zeitpunkt, oder?
Bevor wir den Blick jetzt kurz noch auf Frankfurt werfen, ihr merkt, wir haben ja jetzt viel Transfer, viel Personal zu bequatschen, würde ich dich gerne noch eine Sache fragen, die mir dann auch wieder im Zusammenhang mit der Wirkus-Verlängerung gekommen ist. Wie ist es aus deiner Sicht, bräuchte Borussia nicht vielleicht trotzdem noch jemanden, der vor allem so, was das Thema Außendarstellung, Kommunikation angeht, der da irgendwie repräsentativ stehen kann für den Club? Weil man hat halt auch im Herbst gesehen, als es dann gar nicht lief, war Gerardo Seoane irgendwie der Einzige, der da Woche für Woche Rede und Antwort stehen musste. Klar, Rainer Bonhoff, den gibt's als Präsidenten, da gab's ja dann zuletzt in Wolfsburg auch so ein Halbzeitinterview bei Sky, das fand ich hat sehr flapsig gewirkt, auf eine Art. Ich glaube einfach, dass da schon jemand von außen, der auch eine sportliche Expertise hat und aber auch öfter in der Öffentlichkeit auftreten könnte, dem Club guttun würde. Wie siehst du das?
Also ich glaube, dass die Gladbacher natürlich immer überlegen, wie man sich auch in dem Bereich weiter aufbauen kann. Aber ich muss jetzt mal sagen, dass ich schon finde, dass Roland Wirkus sich da gut entwickelt hat. Der letzte Auftritt im Doppelpass, der ist richtig gut angekommen, wenn man auch mit Kollegen spricht, die dort waren. Und auch im Kontext der Kleindienstverpflichtung, die Geschichte mit dem Telefonieren im Meer und so weiter, das sind ja dann auch ein paar Dinge, die in der Öffentlichkeit eine gute Resonanz erzeugt haben. Und ich frage mich halt immer, warum ist die öffentliche Darstellung, die auch immer von verschiedenen Dingen abhängt? Max Eberl war in den ersten Jahren auch kein großer Kommunikator, musste auch erst reinwachsen in der Rolle. Von manch einem Sportdirektor hört man überhaupt nichts. Also ein Krösche in Frankfurt, klar, der ist da, aber ist jetzt auch nicht ständig dabei zu sprechen. Ist immer die Frage, wie viel Wert eben diese öffentliche Darstellung hat, ob Borussia Mönchengladbach da nicht an ganz anderer Stelle im Präsidium ist ja noch möglicherweise einen Posten zu besetzen, drüber nachdenken könnte. Und ich finde persönlich, dass Roland Wirkus da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg ist. Man muss ja in Dinge auch reinwachsen. Also ich sehe das nicht als das ganz große Problem, diese öffentliche Kommunikation. Das ist entscheidend ist ja, dass die Transfers stimmen und dass die Mannschaft, die dann am Ende auf dem Platz steht, das ist ja, glaube ich, auch das, was Roland Wirkus als seine Hauptaufgabe ansieht. Er ist ja nicht der da jetzt die großen öffentlichen Auftritte für sich einfordert. Und wenn er dann eben in der Öffentlichkeit ist, finde ich, ist das absolut in Ordnung. Also ist immer die Frage. Natürlich werden die Gladbacher an der Stelle immer noch überlegen, was kann man vielleicht auch auf Präsidiumsebene machen, was kann man generell machen. Es sind ja viele Dinge auch in der Chefetage passiert. Stefan Stegemann als Finanzgeschäftsführer ist jetzt da, sicherlich auch einer, der seine Rolle noch mal ein bisschen anders interpretieren wird als Stefan Schippers. Der Aufsichtsrat hat in Michael Hollmann einen neuen Sprecher bekommen. Das sind ja alles Entscheidungen, die sich erstmal eingrooven müssen. Und von daher schauen wir mal, in welche Richtung es da gehen wird. Ich glaube, dass da Roland Wirkus vor allem an den Transfers zu messen ist. Und die haben jetzt tatsächlich dazu geführt, dass Borussia Mönchengladbach eben eine positive sportliche Entwicklung hat. Natürlich immer Stand jetzt, muss man sagen. Am Ende der Saison muss man dann schauen, wie weit es dann wirklich gegangen ist, wie stabil das Ganze auch war. Aber diese Schritte, die im vergangenen Sommer eingeleitet worden sind, und das ist für mich erstmal der Hauptfaktor, wenn wir über einen Sportvorstand reden, über einen Sportdirektor reden, dass eben die die Transfers natürlich wirklich gesessen haben und die Mannschaft in einer wichtigen Weise verändert hat, dass auch in der Kabine Entscheidungen getroffen wurden. Man hat sich dann ja auch von Christoph Kramer getrennt, beziehungsweise hat eine Lösung gefunden. Du hast es eben schon angesprochen. Das sind ja alles Dinge, die auch eine Rolle spielen. Dann mit David Siebung wurde eine Figur in den Verein eingebaut, der als Kommunikator zwischen den Ebenen, zwischen den Etagen unterwegs ist. Das sind so die kleinen Dinge, die stattgefunden haben. Und ja, Roland Wirkus versteht sich als Teamarbeiter. Das darf man auch nicht außen vor lassen. Jemand, der gar nicht, der natürlich vorne steht, der vorne weggehen muss und will aufgrund seiner Position, aber eben auch nicht unbedingt das ganz große Rampenlicht dann für sich in Anspruch nehmen will.
Gerade deshalb glaube ich, dass da manchmal jemand gut wäre, der nach außen so eine schützende Hand nochmal drüber legen würde, gerade wenn es dann nicht läuft. Ich glaube, dass es einfach im Herbst oder auch am Ende der letzten Saison geholfen hätte, da auch einfach ein bisschen mehr Ruhe und Souveränität auszustrahlen. Ja, dann lass uns mal, wo wir hier jetzt schon über eine Halbzeitlänge quasi voll haben, aufs Wochenende blicken. Freitag 18:30 Frankfurt zu Gast im
Samstag.
Habe ich Freitag gesagt?
Das kann passieren, weil diese ganzen Spieltage, klar, nee, Samstag, Gladbach hat wieder Topspiele, Hanna, das ist doch eigentlich Standard, eigentlich in den letzten Wochen, wenn sie zu Hause spielen. Also Samstag 18.30 Uhr kommt Eintracht Frankfurt, der Club, von dem ich sage, der hat vieles in den vergangenen Jahren gemacht, was Gladbach gerne gemacht hätte. Er hat Titel gewonnen, er war in Finals, er hat Top-Transfers gemacht und er ist zu einem Spitzenteam der Fußball-Bundesliga geworden. Ganz große Herausforderung für Gladbach. Und Hanna, ich glaube, wir fangen einfach mal an und überlegen, welche Borussen denn in der Lage sein könnten oder die Gerardo Seoane in der Lage sieht, diesen Gegner zu besiegen, diese Eintracht zu besiegen. Gladbach hat ja schon zweimal gegen Frankfurt gespielt in dieser Saison in der Bundesliga und im DFB-Pokal. Endergebnis war jeweils, dass Frankfurt gewonnen hat. Jetzt kommt die Eintracht nach Gladbach. Und Anna, bevor wir uns über die Personalien unterhalten, hören wir uns erstmal unseren schönen Aufstellungsjingle an.
Aufstellungstipp.
Ja, das war er. Kommen wir zum Aufstellungstipp für das Spiel am Samstag. Kann da gerne mal ein bisschen vorlegen und ich weiß, dass man ja hier dann auch gerne mal über die ein oder andere Personalie diskutiert, aber ja, aufgrund der Leistung von einigen und auch des Ergebnisses am Samstag in Stuttgart gibt es da für mich gar nicht so viele Wechselmöglichkeiten. Also Nicolas und dann die Viererkette mit Skelly, Itakura, Elvedi, Ulrich. Die ist für mich gesetzt, genauso wie sich es dann davor aufgrund der Reizverletzung mit Sander und Weigel ergibt. Würdest du bis dahin erstmal mit mir mitgehen oder hast du da schon eine andere Idee?
Also weitgehend absolut d'accord. Ich habe so ein bisschen überlegt, ob ein Stevie Leiner nicht vielleicht gegen Eintracht Frankfurt einer sein könnte, der mit seiner Kampfkraft den Gegner beeindrucken kann. Er hat ja gerade in solchen Spielen dann auch schon mal den Vorzug vor Joe Skelly erhalten. Aber im Grunde genommen finde ich schon fast wichtig zu sagen, never change a winning team, wenn wir jetzt einfach mal das Ganze betrachten. Ja, Rocco Reitz ist verletzt, sonst hätten wir mit Sicherheit darüber geredet, dass er ins Spiel kommt. Die andere Frage wäre, aber auch die Reizverletzung da wahrscheinlich ein Problem, was das angeht. Zuletzt gab es in den Topspielen oft eine Triple Sechs mit Weigel, mit Reitz, mit Sander. Jetzt ist Reitz verletzt. Hanna, kannst du dir vorstellen, dass Gerardo Seoane Ko Itakura nach vorne zieht zum Beispiel oder Florian Neuhaus als Sechser reinbringt und diese Variante, die zuletzt genutzte gegen Bayern, unter anderem gegen Dortmund, gegen genutzte Topspielvariante da nochmal aufstellt oder tatsächlich das große Selbstvertrauen da ist und man sagt, wir spielen unser 4-2-3-1 und we never change a winning team.
ich glaube auf jeden Fall, dass es da bei der Doppel-6 bleiben wird. Also da würde er jetzt nicht alles über den Haufen werfen, Ko Itakura da von hinten irgendwie vorziehen. Vor allem ist es ja jetzt ein Heimspiel, ja, gegen eine Top-Mannschaft, aber eben auch nicht gegen Bayern oder in Leverkusen. Deshalb glaube ich, gibt's da jetzt auch gar keinen Grund, irgendwie da hinten noch mehr zu mauern oder die Räume zu verdichten, sondern Gladbach kann da schon mit viel Selbstvertrauen ins Spiel gehen und ist da, glaube ich, auch gewillt, ähnlich wie in Stuttgart, direkt nochmal in der Offensive Akzente zu setzen. Frankfurt ja auch auf Platz 3 stehen sie jetzt, eine Mannschaft, der man, wenn man sie schlagen würde, nochmal so ein bisschen auf die Pelle rücken könnte, dann wären es zwar immer noch 5 Punkte. Bin mal gespannt, sie haben ja für Marmoush Wahi verpflichtet, neuer Rekordtransfer für Frankfurt, der von Olympique Marseille gekommen ist. Und der hat bisher noch nicht gespielt, weil er Trainingsrückstand hatte, beziehungsweise halt er auch erst neu ins Team gekommen ist. Der könnte in Gladbach am Samstag sein Debüt feiern. Und ich kann mir denken, was jetzt der ein oder andere Gladbach-Fan schon vermutet mit Blick aufs Spiel.
Ja, das ist die Frage, ob die Gladbach-Fans wirklich das jetzt vermuten, was du glaubst. Ich glaube schon, dass die Gladbacher da eine gute Chance haben, oder? Und ich glaube, dass mit der Offensive, die in Stuttgart gespielt hat, Nathan Gumo müsste jetzt so richtig angefixt sein. Tim Kleindienst ist das ja sowieso, wenn er seine Torbilanzen da noch weiter hochschrauben will. Kevin Stöger würde ich weiterbringen, weil er ganz einfach, finde ich, in Stuttgart an vielen gefährlichen Situationen beteiligt war, hatte gleich nach wenigen Minuten eine wichtige erste Torschance, wo er gleich sozusagen das Halali ausgerufen hat, hat dann fast noch einen Elfmeter rausgeholt, wo wir beide wahrscheinlich sagen, jo, den hätten wir auch gegeben. Und ja, am Ende bleibt dann noch Robin Hack. Und Robin Hack, ja, einfach ein fleißiger Spieler, der meines Erachtens nach der Mannschaft immer gut tut, weil er einfach ein positiven Geist in die Mannschaft reinbringt, mit seinem Einsatzwillen. Immer noch hat er auch zuletzt wieder getroffen und glaube ich, hat da wirklich jetzt wieder so ein bisschen, also wie sagt man, das Füßchen ist schon wieder ein bisschen angewärmt. Darum würdest du, glaube ich, vorne, ja, das Einzige wäre über Alassane Player, glaube ich, nachzudenken. Würdest du den reinbringen, wenn er wieder fit ist?
Ja, da fängt's ja schon bei dem Wenn an. Das müssen wir jetzt mal abwarten, ob er fürs Spiel am Samstag in Frage kommt. Und wenn, glaube ich auch, dass dann das Momentum vielleicht doch für Stöger spricht und eben der Rhythmus. Deswegen sehe ich ihn auch erstmal in der Startelf und Alassane Player dann vielleicht eher hinten rauskommen. Mit der Wai-Vermutung meinte ich übrigens eben, dass er dann sicher gegen Gladbach bei seinem Debüt gleich ein Tor machen wird.
Ja, na klar, aber das ist ja dieser leichte Fatalismus, den Gladbach-Fans immer haben, beziehungsweise nein, es ist ja auch diese typische Fußballgeschichte. Der kommt rein und schießt ein Tor. Gönnen wir ihm doch dieses Tor, weil wir werden ja gleich noch tippen und ein Tor, glaube ich, wird Frankfurt mit Sicherheit schießen und dann würden wir doch dem Wai das erstmal gönnen, oder?
Ja, also zu null wäre jetzt auch nicht mein Tipp auf jeden Fall. Und Tim Kleindienst vorne, der ja dann die Ngumo, Stöger und Hack-Reihe ja quasi ergänzen würde, beziehungsweise auf Pässe von ihnen angewiesen wäre da vorne. Ja, das ist für mich auch klar, dass der spielt natürlich und der müsste dann ein oder zwei Tore mehr schießen als Wahi. Ich glaube aber jetzt, wo du den Ergebnistipp angesprochen hast, da können wir ja auch wirklich schon jetzt drauf kommen. Ich durfte letztes Mal mit Thomas zuerst tippen, deswegen würde ich dir jetzt den Vortritt lassen.
Ich sage 2-1 für Gladbach. Da wird die Heimserie fortgesetzt. Und dann darf, wie gesagt, der Wai auch sein erstes Tor in der Bundesliga schießen. Gönnen wir ihm das. Und Kleindienst macht die 13 voll. Und ich bleib erstmal bei meinem Kevin Stöger. Irgendwann muss er ja mal diesen Freistoß ins Tor schießen. Und ja, Frankfurt war ja der Club, bei dem er im Gespräch war. Würde ja dann ein bisschen passen. Die Alternative war zu Gladbach. Würde dann ja passen, ausgerechnet da zu treffen. Und vielleicht dann auch jetzt, wie Tim Kleindienst, du hast das eben auch nochmal hervorgehoben, wie wichtig das für Offensivspieler ist, solche Tore zu schießen. Wichtige, entscheidende Tore. Ein Tor, mit dem Gladbach dann eben das Spiel gewinnt. sage ich jetzt einfach mal, inklusive Torschützen 2-1 für Gladbach und eben Kleindienst Stöger machen die Buden.
Bei 2 Toren für Gladbach gehe ich mit. Ich sage aber, dass es nicht den 3. Sieg in Folge gibt und dass das Spiel 2-2 ausgeht. Torschützen, Tim Kleindienst und Koitakura.
Ein Kopfballtor vermutlich, ja, nach einer Ecke. Und die Ecke schießt dann ja Stöger, oder?
Sehr wahrscheinlich ja. Jetzt haben wir hier aber, jetzt haben wir uns aber weit aus dem Fenster gelehnt mit Vorlagengeber.
Extrem weit.
Aber ja, wir sind gespannt, was es gibt am Wochenende. Wir sind gespannt, wie sich die Personalsituation diese Woche noch entwickelt. Und ich glaube, Carsten, wir können hier nach fast einer Stunde dann auch zum Ende kommen. Gab viel zu besprechen heute.
Absolut. Wir sind, haben 2 Spiele besprochen, haben im Grunde die gesamte Transferperiode abschließend besprochen und denke ich von daher, die Leute, die jetzt gerade das hören werden, was ich sage, werden mit Sicherheit dann einigermaßen gut informiert aus diesem Podcast herausgehen und wir sagen erstmal mit Blick auf das Frankfurt-Spiel, oder ich sage es, ein sportverbundenes Vergnügen und man darf ja inzwischen auch tatsächlich sagen, ein torverbundenes Vergnügen, was die Gladbacher angeht, dann am Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder.
Macht's gut, tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.